Ich habe dich beim Namen gerufen. Liebe Hörer und Hörerinnen, so spricht Gott beim Propheten Jesaja. Ich habe dich beim Namen gerufen. Gott ruft ganz persönlich. Ich habe dich beim Namen gerufen. Beim Namen. Der Name, was bedeutet das? Mach mir eine erste Überlegung. Wenn man sagt, jemand hat einen Namen in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, so meint man damit, dass jemand Bedeutung hat in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Er hat sich einen Namen gemacht. Ich habe dich beim Namen gerufen, sagt Gott. Das bedeutet, ich bin für Gott von Bedeutung. Ich bin ihm wichtig. Der Name. Durch den Namen kann ich gerufen werden. Der Name macht mich ansprechbar. Der Name verleiht mir Identität. Ich bin jemand. Der Name sagt, zu welcher Familie ich gehöre, wo ich zu Hause bin. Ich habe dich beim Namen gerufen, sagt Gott. Halten wir fest, ich bin jemand für Gott. Ich bedeute ihm etwas. Ich bin ansprechbar. Ich habe eine Identität. Mein Name sagt, wer ich bin. Nun eine zweite Überlegung. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin und ich höre meinen Namen rufen, wie reagiere ich? Die natürliche Reaktion ist, dass ich mich dorthin wende, woher ich den Ruf vernommen habe. Ja, wenn ich mir Zeit nehme, gehe ich auf die Person zu, die mich gerufen hat. Was geschieht dann? Begegnung. Ähnliches geschieht zwischen Gott und dem Menschen. Gott ruft mich. Er ruft mich bei meinem Namen. Er ladet mich ein, ihm zu begegnen. Der Ruf ermöglicht die Begegnung. Gott wendet sich mir zu. Er ruft mich beim Namen. Er ruft mich in die Gemeinschaft mit ihm. Wie ernst es Gott mit seinem Ruf meint, erkennen wir, wenn wir auf Jesus blicken. In Jesus ruft Gott jeden Menschen. Gott ist Mensch geworden, um uns menschlich ganz nahe zu sein und uns zu rufen. In der Menschwerdung Gottes wird deutlich, wie wichtig wir ihm sind. Ich habe dich beim Namen gerufen. Ich habe dich beim Namen gerufen. In Jesus ruft Gott jeden Menschen. Wie beginnt Jesus sein Rufen? Im Markus-Evangelium, im ersten Kapitel, im Vers 15 lesen wir: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. So ruft Jesus, so beginnt er seine Verkündigung. Die Zeit ist erfüllt. Das heißt, jetzt ist der Augenblick der Gnade. Jetzt offenbart sich Gott. Das Reich Gottes ist nahe. Eine Zusage. Gott ist nahe. Ja, er ist der, ich bin da. So hat sich Gott dem Mose im brennenden Dornbusch zu erkennen gegeben, als er ihn rief. Ich bin der Ich bin da. Später, als Josef im Traum gesagt wird, dass das Kind, das Maria erwartet, vom Heiligen Geist ist, fügt der Engel des Herrn hinzu: Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. In Jesus ist uns das unüberbietbar geoffenbart worden. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Gott ist also mit uns. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, so sagt uns Jesus. Jetzt ist unsere Antwort gefragt. Wenn Gott da ist, wenn er nahe ist, welche Antwort ist von uns gefragt? Der Herr selbst sagt uns, welche Antwort er erwartet. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das soll unsere Antwort sein. Kehrt um. Was bedeutet das? Ändert eure Richtung. Wendet euch Gott zu. Zeigt Gott euer Gesicht und nicht euren Rücken. All das geschieht, wenn wir auf Jesus blicken. Gott zeigt uns ja sein Gesicht in Jesus. Eines Tages wird Jesus auf die Frage des Philippus: Herr, zeig uns den Vater, antworten: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn wir auf Jesus schauen, schauen wir auf Gott. Wenn wir auf Jesus hören, hören wir auf Gott. Auf dem Berg der Verklärung hören die drei Apostel Petrus, Johannes und Jakobus, wie eine Stimme aus dem Himmel ruft: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Kehrt um. Das geschieht, wenn wir uns Jesus zukehren, wenn wir uns Jesus zuwenden. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich habe dich beim Namen gerufen. Unsere Antwort auf den Ruf des Herrn soll unser Glaube sein. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium, glaubt an die Frohbotschaft. Was ist diese Frohbotschaft? Was ist diese Botschaft, die uns alle froh machen will? Woran sollen wir glauben? Im Johannesevangelium lesen wir: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, dass Gott die Welt, den Menschen liebt, so sehr, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Wir sind gerufen, an die Liebe Gottes zu glauben. In Jesus leuchtet diese Liebe auf, so sehr, dass jeder, der an Jesus glaubt, ewiges Leben hat. Der Glaube an Jesus schenkt Leben, ewiges Leben. Jesus selbst wird sagen, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich habe dich beim Namen gerufen. Unsere Antwort auf Gottes Ruf soll unser Glaube sein. Glauben, was bedeutet dieses Wort? Achten wir einmal auf das lateinische Wort für Glauben. Es heißt Credo, ich glaube. Das Wort Credo setzt sich zusammen aus dem Wort Cor, das Herz, und Do, ich gebe. Credo heißt also, ich gebe mein Herz. Ich gebe dir mein Herz. Ich glaube an Jesus. Das bedeutet, ich gebe ihm mein Herz. Ich gebe mich ganz. Ich schenke ihm mein ganzes Leben. Das Herz steht ja für Leben und für Liebe. Wenn jemand sagt, mein Herz schlägt für dich, dann meint er damit, ich lebe für dich, ich liebe dich. Schauen wir, wem wir unser Herz geben. Es ist Jesus. Jesus, der selber uns sein Herz schenkt. Denken wir nur an das durchbohrte Herz Jesu. Das Herz Jesu möchte uns immer wieder neu in Erinnerung rufen, mit welcher Liebe wir geliebt sind. Mit einer Liebe, die sich ganz schenkt, die sich hingibt. Als Jesus der heiligen Margareta Maria Alacoque im Jahre 1675 in einer Vision sein Herz zeigte, sagte er, siehe hier das Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat, dass es sich nicht schonte, sondern sich völlig hingab und verzehrte, um ihnen seine Liebe zu beweisen. Der Herr gibt sein Leben für uns. Wir sind also nicht nur ein bisschen geliebt, nicht nur ein wenig, wir sind ganz geliebt, ganz. Denn es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Der Herr hat sein Leben für uns hingegeben. Unsere Antwort auf diese Liebe soll nicht halb sein, nicht halbherzig, sondern soll vielmehr ganz sein. Halten wir fest, wir sind gerufen von einer Liebe, die sich ganz schenkt. Wir sind gerufen zu einer Antwort, die ganz ist, die sich ebenfalls ganz schenkt. Wir sind gerufen von einer Liebe, die sich ganz schenkt. Wir sind gerufen zu einer Antwort, die sich ebenfalls ganz schenkt. Dieses Ganz, diese Ganzhingabe in der Liebe fällt heute vielen schwer. Denken wir nur an die Beziehung von Mann und Frau. Es gibt einen sichtbaren Ausdruck für dieses Ganz, für diese Ganzhingabe in der Beziehung von Mann und Frau. Es ist das leibliche Einswerden. Doch so oft ist dieser Ausdruck nicht wahr. Entspricht er nicht der Wirklichkeit? Eben dann, wenn man nicht dieses radikale Ja zueinander gesagt hat. Dieses verbindliche Ja. Dieses nur du und du für immer. Der Christ spricht dieses Ja in radikaler Weise im Augenblick der Eheschließung, im Augenblick der Trauung. So entsteht das Sakrament der Ehe, der Ehebund. Ich binde mich an dich für immer. Das ist dieses Ganz, diese Ganzhingabe. Ich schenke mich dir ganz. Da, wo dieses Ja gesprochen wird, in der Öffentlichkeit, in der Kirche, vor Gott, und Gott dieses Ja durch sein Ja bestätigt, im Ritus der Trauung wird dies ausgedrückt, wenn der Priester die Stola um die Hände der Brautleute legt und seine Hand darauf legt. Da wird die leibliche Hingabe wahrhaftig. Da ist sie Ausdruck einer Wirklichkeit. Da stimmt diese Hingabe. Denn ich habe dich angenommen als meinen Mann, als meine Frau. Ich habe die Entscheidung getroffen, nur du und du für immer. Wie beglückend muss es sein, wenn die leibliche Hingabe von diesem Ja, von dieser radikalen Entscheidung, nur du und du für immer, umhüllt ist. Wie beglückend muss es sein, wenn ich weiß, dass unsere leibliche Hingabe vom Ja Gottes umhüllt ist. Dieses Ja, diese Ganzhingabe fällt so vielen schwer. Sie treffen nicht diese radikale Entscheidung und möchten doch die Frucht dieser Entscheidung genießen. So bleibt so vieles unverbindlich, unwahr und damit auch unerfüllt. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind gerufen von einer Liebe, die sich ganz schenkt. Wir sind gerufen zu einer Antwort, die sich ebenfalls ganz schenkt. Dieses Ja, dieses radikale Ja, dieses Ja der Ganzhingabe fällt auch so schwer in der persönlichen Beziehung zu Gott. Wenn bei uns zum Beispiel Priester, Ordensfrauen und Ordensmänner fehlen, dann auch deshalb, weil so mancher, der berufen ist, und so manche, die berufen ist, sich nicht vorstellen können, eine so radikale Entscheidung zu treffen, nämlich sich ein ganzes Leben lang zu binden, sich Gott ganz hinzugeben und so in den Dienst der Menschen zu treten. Die radikale Liebe Gottes zu uns, die sich hingibt, verlangt auch von uns eine radikale Antwort. Ja, in dieser radikalen Antwort, deren Kennzeichen das Ganz ist, findet der Mensch auch seine wahre Erfüllung. Kommt diese Wahrheit nicht auch in den Worten Jesu zum Ausdruck? Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Wer sich also ganz hingibt, findet die Erfüllung, findet die Fülle. Es geht um diese Ganzhingabe als Antwort auf den Ruf Gottes. Ignatius von Loyola betet: Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es lenkst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade, dann bin ich reich und suche nichts weiter. Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es lenkst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade, dann bin ich reich und suche nichts weiter. Dieses Gebet des heiligen Ignatius von Loyola drückt diesen Wunsch nach Ganzhingabe aus. Aus diesem Gebet spricht die Überzeugung, dass Gott die Liebe ist. Und wer sich dieser Liebe hingibt, findet das Glück in Fülle. Wer ist Ignatius, der so betet? Ignatius von Loyola, ein Baske, geboren 1491, wird bei der Verteidigung der Festung von Pamplona gegen die Franzosen schwer verwundet. Er ist 30 Jahre alt. Diese Verwundung reißt ihn aus seinen irdischen Träumen heraus. Die Zeit der Genesung wird für ihn zur Zeit der Gnade. Er vernimmt den Ruf des Königs. Jetzt nicht mehr den Ruf eines irdischen Königs, sondern den Ruf des himmlischen Königs, den Ruf Christi. Was hilft ihm, diesen Ruf zu hören? Zunächst sind es zwei Bücher. Ein Buch über das Leben Christi und ein Buch über das Leben der Heiligen. Beim Lesen dieser Bücher macht er eine interessante Entdeckung. Wenn er an soldatische Heldentaten oder an galante Abenteuer denkt, findet er zwar beim Denken daran Gefallen, aber hinterher fühlt er sich unzufrieden und missmutig. Wenn er sich dagegen vorstellt, wie er die Heiligen nachahmt, findet er sich auch hinterher froh gestimmt. Der Ruf des himmlischen Königs wird immer stärker. Nach einer langen Zeit des Ringens schenkt sich Ignatius ganz. So kann er beten: Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es lenkst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade, dann bin ich reich und suche nichts weiter. Ignatius gewinnt Freunde, die bereit sind, wie er, sich ganz Gott hinzugeben. Daraus entsteht die Gesellschaft Jesu, der Jesuitenorden. Einer der ersten Gefährten des heiligen Ignatius ist Franz Xaver, der später der große Missionar wird. Wir verehren ihn heute gemeinsam mit der heiligen Therese von Lisieux als den Patron aller katholischen Missionen auf dem Erdkreis. Wie hat Franz Xaver den Ruf zum Missionar empfangen? Zufällig, könnten wir sagen. Es ist ihm einfach zugefallen. Es war so, der König von Portugal hatte Ignatius um 2 Missionare für Indien gebeten. Ignatius hatte 2 seiner Gefährten bestimmt. Doch da erkrankt einer. Franz Xaver springt ein, von heute auf morgen. Welche Verfügbarkeit, welche Bereitschaft, welche Hingabe wird hier deutlich. So kann Gott ihn zum großen Missionar in Indien und Ostasien machen. Gott braucht unsere Hingabe, damit er seine Wunder an uns vollbringen kann. Das Beispiel des heiligen Franz Xaver wird zum Ruf für andere. Ja, Gott ruft durch die, die sich von ihm rufen lassen. Franz Xaver schreibt Briefe an seine Gefährten in Europa. Diese Briefe werden gedruckt und im ganzen Abendland verbreitet. Ein solcher Brief wird für Geronimo Nadal zum Ruf Gottes. Wer ist Geronimo Nadal? Nadal wird im Jahre 1507 in Palma de Mallorca geboren. Er studiert in Alcalá und in Paris. Dort begegnet er Ignatius. Ignatius umwirbt ihn, aber vergeblich. Mit 30 Jahren wird Nadal zum Priester geweiht. Im gleichen Jahr kehrt er nach Mallorca zurück. Zwischen 1538 und 1545 steckt er in einer großen Krise. Er selber schreibt, in den 7 Jahren, die ich in der Heimat verbrachte, erlebte ich keinen Tag, keine Stunde, was sage ich, Tag und Stunde, ja, keinen Augenblick ohne große Ängste und bittere Verwirrung, ständiges Kopfweh und Magenschmerzen, verbunden mit unaufhörlicher Melancholie, immer in den Händen von Ärzten mit ihren Medikamenten. Und er sagt, ich suchte Ruhe, aber sie floh mich, weil ich selbst vor dem Ruf Gottes geflohen war. Zufällig kommt ihm ein Brief von Franz Xaver aus Indien in die Hände. Dieser Brief trifft ihn im Herzen. Jetzt ist für ihn der Augenblick der Gnade. Er bricht auf, geht nach Rom zu Ignatius. Jetzt ist er bereit, in die Gesellschaft Jesu einzutreten. Nadal wird einer der wichtigsten Mitarbeiter von Ignatius. Er stirbt 1580. Hören wir noch einmal Nadal. Ich suchte Ruhe, aber sie floh mich, weil ich selbst vor dem Ruf Gottes geflohen war. Dieser Satz drückt eine Wahrheit aus. Die Wahrheit, dass wir nur in der Hingabe an Gott die Ruhe, den Frieden, das Glück finden. Wenn wir auf den Ruf Gottes antworten, dann finden wir uns selbst. Dann verwirklichen wir uns selbst. Dann wird unser Leben zum Segen für unsere Mitmenschen. Ich habe dich beim Namen gerufen. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich persönlich durfte diesen Ruf Gottes hören durch ein Buch über das Leben des heiligen Franziskus. Franziskus, der selbst ein vom Herrn Gerufener ist. Nach einer Zeit inneren Ringens und Suchens vernimmt Franziskus im Jahre 1206 in der fast zerfallenen Kirche San Damiano vom Bild des Gekreuzigten her die Worte: Franziskus, geh hin und stelle mein Haus wieder her, das, wie du siehst, zu zerfallen droht. Franziskus tut, was er versteht. Er renoviert dieses Kirchlein. So kann der Herr ihn weiterführen. Und Franziskus versteht immer mehr, dass der Herr ihn ruft, nicht nur diese Kirche, nicht nur dieses Haus aus Stein zu erneuern, sondern die Kirche, die der Leib Christi ist. Franziskus und seine Gefährten werden zum großen Erneuerer der Kirche. Durch Franziskus hat mich der Herr gerufen. Durch die Begegnung mit Franziskus ist mir so richtig aufgegangen, was ein Christ ist. Franziskus, ein Christ. Noch etwas durfte ich in der Begegnung mit Franziskus entdecken, nämlich, dass Gott mich liebt. Ich wusste vorher auch schon, dass Gott mich liebt, doch jetzt traf es mich im Herzen und das hat alles verändert. Gott ist in die Mitte gerückt. Mir wurde klar, dass es nichts Besseres gibt, als sich ganz Gott hinzugeben. Da er die Liebe ist, will er nur das Beste für mich. Sich seinem Willen anvertrauen, Ja sagen zu seinem Willen, das ist das Beste. Was ist sein Wille für mich? Es sind noch einige Jahre vergangen, bis ich die Klarheit hatte, dass er mich zum Priester ruft. Jahre später nahm ich als Priester an deutschsprachigen Exerzitien in Lisieux teil. Während dieser Exerzitien spürte ich so stark meine eigene Schwachheit, meine Begrenztheit. Einerseits das Wissen um die hohen Erwartungen der Menschen an einen Priester, andererseits die Erfahrung der eigenen Ohnmacht. In diese Not hinein wurde mir bei der Vesper das Wort aus dem Johannesevangelium geschenkt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Liebe Hörer und Hörerinnen, das Wort aus dem Johannesevangelium: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dieses Wort war für mich ein ganz großes Licht. Mir wurde klar, dass ich nur deshalb Priester bin, weil er mich gerufen hat. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich verstand, wenn er mich zum Priester gerufen hat, dann wird er mich jetzt nicht unterwegs stehen lassen und sagen, sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Er wird mir vielmehr helfen, dass ich das sein kann, was er wollte, dass ich bin. Dieser Gedanke, ausgelöst durch sein Wort, hat mir viel Trost geschenkt. So konnte ich mit neuem Vertrauen den Weg als Priester weitergehen. Ich habe dich beim Namen gerufen. Der Herr ruft mich immer wieder neu, auf dem Weg zu bleiben, nichts zurückzunehmen von meinem Ja. Er ruft mich durch Menschen, besonders durch seine Heiligen. Er erneuert dieses Ja in den Sakramenten, im Sakrament der Versöhnung, im Sakrament der Beichte, darf ich immer wieder erleben, wie er mich von meinen Fesseln löst, die mich behindern, die mich aufhalten möchten, im Ja der Hingabe zu leben. In der Heiligen Messe zeigt er mir, dass Liebe immer Hingabe bedeutet. So wird die Heilige Messe zur Quelle und zum Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie das Zweite Vatikanische Konzil es ausgedrückt hat. Die Eucharistie befähigt mich zu einem Leben der Hingabe. Durch die Kommunion werde ich eins mit Jesus. Dann ist er es, der in mir die Hingabe lebt. Jesus ladet uns ein. Bleibt in mir. Er fügt hinzu, was geschieht, wenn wir in ihm bleiben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Aus der Einheit mit ihm bringt unser Leben Frucht. Doch ohne ihn ist all unser Tun fruchtlos. Denn, so sagt er, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Ich habe dich beim Namen gerufen. Liebe Hörer und Hörerinnen, im Leben der Heiligen kann man immer wieder wahrnehmen, wie Gott den Menschen ruft. Ich denke an die heilige Edith Stein. Sie wird 1891 als Kind einer streng gläubigen jüdischen Familie in Breslau geboren. Als Jugendliche verliert sie den Glauben. Sie ist eine Suchende. Viele Jahre sucht sie nach der Wahrheit. Schritt für Schritt darf sie sich der Wahrheit nähern, die Jesus Christus ist. Eines Abends, sie verbringt Ferientage bei einem befreundeten Ehepaar, entdeckt sie im Bücherschrank ein Buch, das für sie zum Wegweiser in die katholische Kirche wird. Sie selbst erzählt: Ich griff hinein aufs Geratewohl und holte ein umfangreiches Buch hervor. Es trug den Titel Leben der heiligen Theresia von Avila, von ihr selbst geschrieben. Ich begann zu lesen, war sofort gefangen und hörte nicht mehr auf bis zum Ende. Als ich das Buch schloss, sagte ich mir, das ist die Wahrheit. Gott hat also Edith Stein gerufen durch die heilige Theresia von Avila. Jetzt ist sie reif für die Taufe. Sie bittet um das Sakrament der Taufe. 20 Jahre später, im August 1942, wird sie als Karmelitin in Auschwitz vergast. Unser Papst sagte schon im Jahre 1986, also noch vor ihrer Selig- und Heiligsprechung: Es vergeht kein Tag, dass ich sie nicht anrufe. Die Heiligen helfen uns also, den Ruf Gottes zu hören. Edith Stein dürfte dies selbst in ihrem Leben erfahren. Ich will schließen mit einem Wort von Edith Stein, das sie in einem Vortrag zum Weihnachtsgeheimnis im Jahre 1931, 9 Jahre nach ihrer Taufe, sagte: Legen wir unsere Hände in die Hände des göttlichen Kindes. Sprechen wir unser Ja zu seinem Folge mir. Dann sind wir sein, und der Weg ist frei, dass sein göttliches Leben auf uns übergehen kann. Das ist der Anfang des ewigen Lebens in uns. Diese Worte der heiligen Edith Stein ermutigen uns, uns ganz, ja ganz Jesus, unserem Herrn, anzuvertrauen, ihm unser Ja-Wort zu geben. Denn ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und segne Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.